Witkoff hat gesprochen und hat nur das Wort Netanyahu, Benjamin Netanyahu erwähnt und der ganze Platz, Vorplatz, Straße, nächste Straßenzüge buhte Netanyahu aus. Es war ein wirklich wahnsinnig dumpfes Buhen.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Was hat Donald Trump eigentlich wirklich erreicht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und heute mit Steffi Henschke. Und jedes Mal, wenn ich mit Steffi spreche, ist es irgendwie immer das Gleiche. Ich bin unterwegs, habe kaum Nachrichten gelesen und in Israel überschlagen sich die Ereignisse. Dieses Mal geht es um den Waffenstillstand, um die Friedensverhandlungen und um die Freilassung der Geisel. Steffi lebt seit vielen Jahren in Tel Aviv. Sie berichtet von dort für verschiedene deutsche Medien, unter anderem für die Zeit. Sie kennt das Land, seine Widersprüche und seine Stimmungen. Und sie hat in den vergangenen 2 Jahren inmitten dieses Krieges beobachtet, dokumentiert, durchlitten und, naja, ihr wisst es, mit mir gesprochen über das, was dort passiert. Donald Trump war in Israel, hat in der Knesset gesprochen, Netanyahu hat eine Einladung zu einem Gipfel ausgeschlagen und heute standen in Tel Aviv wieder Menschen auf den Straßen, die geweint haben. Aus Erleichterung, aus Schmerz. Vielleicht aus beidem. Ich will mit Steffi verstehen, was das bedeutet. Ist das jetzt wirklich Frieden oder nur eine Atempause?
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Dienstag, der 14. Oktober 2025 um 19 Uhr.
Hi Steffi.
Hi Thilo.
Es ist wirklich beschämend. Jedes Mal, wenn ich dich anrufe, ist die Situation eigentlich die gleiche. Ich habe nichts mitbekommen, weil ich woanders bin und einen anderen Job gerade mache und es kaum schaffe, die Nachrichten zu lesen. Deswegen rufe ich dich wieder an, wieder dich in Tel Aviv und will alles wissen, was gerade passiert bezüglich der Friedensverhandlungen, des Ceasefires, der Geiselübergabe, die jetzt gerade stattfindet, glaube ich, immer noch. Donald Trump, der da ist. Also es ist wirklich eine Menge passiert in Israel und Gaza und du musst mich bitte updaten und das auf jeden Fall auch für mich emotional einordnen, denn ich habe eine Kollegin, mit der ich hier in den USA bin, die in Israel gearbeitet hat, die hat heute hier geweint und war emotional berührt und deswegen möchte ich gerne mit dir über alles sprechen.
Also der Reihe nach erstmal, Trump ist schon wieder weg. Es ist jetzt hier 20 Uhr Ortszeit. Trump ist schon weiter nach Ägypten zu dem Peace Summit nach Sharm el-Sheikh. Benjamin Netanyahu war eingeladen worden nochmal von Trump, hat aber die Einladung ausgeschlagen. Das habe ich auch noch nicht genau verstanden, warum. Donald Trump hat heute auch in der Knesset gesprochen. Mir haben viele Menschen gesagt, ich muss unbedingt diese Rede noch anschauen. Das sei zum Lachen, zum Weinen, zum Schreien. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich den Nachmittag darüber geschrieben habe, was, glaube ich, deine Kollegin zum Weinen gebracht hat, nämlich die Übergabe der noch 20 lebenden Geiseln. Die hat heute Morgen ab 8 Uhr stattgefunden oder ab 8.30 Uhr. Das kam in zwei Phasen und es war unglaublich berührend und emotional. Ich weiß gar nicht, wie ich das so gut beschreibe, wenn man Israel nicht kennt. Für mich war es zum ersten Mal wieder das Gefühl, dieses Land war wieder da, was es halt vor dem 7. Oktober war. Also für so einen Augenblick hat man Menschen gesehen, die sich einfach gefreut haben, ja.
Und jetzt ist es wahrscheinlich, weil es auch einfach vorbei ist, weil ich kann mich erinnern, ich war im Mai in Israel und hatte das Gefühl, dass dieses Land einfach, dadurch, dass die Geiseln noch in Gaza sind, konnten die Leute auch nicht abschließen. Und das war dann wie so eine Art Fegefeuer. Und man wusste nicht, ist jetzt die Hölle oder ist es bald vorbei? Habe ich es endlich geschafft? Und ich glaube, dieses Ende wurde jetzt erreicht. Sag mal, wie viele Geiseln, also du sagst 20 Geiseln leben, wie viele waren denn eigentlich noch in Gaza? Also von wie vielen Geiseln ging man aus bis gestern?
Es sind 48 gewesen und die anderen 28 sind tot. Und das ist jetzt halt auch das, wo es schon wieder weniger schön wird und auch wirklich wieder, glaube ich, sehr schmerzhaft wird. Die Hamas hatte sich eigentlich dazu bereit erklärt, diese 28 Leichname zu übergeben. Israels Armee hatte die Familien schon darauf vorbereitet, dass vermutlich nicht alle Körper auffindbar sein werden. Aber faktisch hat sie halt bis heute Abend nur 4 Särge übergeben. Und bis die identifiziert sind, wird es dauern. Das Nationale Forensische Institut hat schon gesagt, es kann mehr als 24 Stunden dauern. Das ganze Prozedere muss sehr lange dauern, weil Hamas in der Vergangenheit wohl Booby-Traps eingebaut hat in die Särge. Und auch, das war der eine Fall, bei der Übergabe von Shiri Bibas und den beiden Jungen, Kfir und Ariel, den beiden Kleinkindern bzw. dem Säugling, als er entführt wurde, die ja alle drei getötet wurden in Gefangenschaft. In dem Fall war es so, dass nicht der Leichnam von Shiri Bibas zunächst übergeben wurde, sondern eine Palästinenserin. Also das war dann eine Frau, deren DNA oder ein Körper, Leichnam, dessen DNA nicht passte zu Shiri Bibas. Und es dauerte dann nochmal 24 Stunden, bis der richtige Leichnam kam. Also das ist einfach, wenn wir davon aus, ne, das sind 28 Körper, wie viele da kommen sollen. Und das ist natürlich, es ist im Judentum wahnsinnig wichtig, dass alles, was von diesem Mensch da war, zurückgeführt wird und beerdigt wird und bestattet wird. Und Israel hat auch schon angekündigt, und ich glaube auch, dass die USA das schon unterstützen, dass es einen internationalen Suchtrupp geben soll. Das klingt vielleicht für uns so ein bisschen absurd, aber zum Beispiel, hat ein Kollege Jan Ross in der Zeit neulich erst aufgeschrieben, wie detailliert nach dem 7. Oktober wirklich alles von den Verstorbenen zusammengesammelt wurden. Also, dass die verbrannten Autos ausgekehrt wurden, dass alles an kleinsten DNA-Spuren im Prinzip gesichert wurde oder an Sachen, die Menschen an sich trugen. Das ist nicht untertrieben zu sagen, dass das noch ein langer Prozess wird, was da noch zu finden ist oder zu finden sein muss.
Aus forensischen Gründen oder weil es der jüdische Glaube sozusagen als Beerdigungsritus vorsieht?
Genau, für den jüdischen Glauben, für das Judentum und für die jüdische Tradition, ja.
Kannst du jetzt eigentlich morgen nach Gaza?
Das ist eine gute Frage, Thilo. Ich hatte noch nicht Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber das stünde jetzt ehrlich gesagt als nächstes an. Aber es gab noch keine Info dazu. Ich weiß, dass die Foreign Press Organisation hier in Israel schon im Prinzip den Aufruf gestartet hat und auch wirklich das gefordert hat, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir nach Gaza können, ja.
Und wirst du fahren?
Sobald ich kann, fahre ich. Ich hätte vor anderthalb Wochen die Gelegenheit gehabt. Ich hatte jetzt zweimal die Gelegenheit und beide Mal vorher gab es irgendeine schwere Änderung. Und in dem Fall war es eben die positive, dass das Agreement bekannt gegeben wurde.
Was wirst du dort dann berichten? Also fährst du dann hin, um dort mit Betroffenen zu... Also Betroffenen, alle sind betroffen von diesem Krieg in Gaza und in Israel. Also selbst ich als Journalist, wenn ich mir jetzt vorstelle, dahin zu fahren, ich wüsste gar nicht, was ich als erstes berichten sollte.
Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt so berichten, wie ich hier auch mir alles erschlossen habe. Ich schaue mir es erstmal an. Und guck an, wie ich dem gewachsen bin und was ich da daraus machen kann. Also ich finde, die meiste Berichterstattung eigentlich mit Israel und Palästina hat mit einer Langzeitbeobachtung zu tun oder mit sehr viel Beobachten. Weil wir, wenn wir mit Zitaten arbeiten, es ist halt wirklich sehr narrativ überlastet, ne? Also du hörst halt immer, du weißt halt ganz oft nicht, was du zu hören bekommst und was wir jetzt aus Gaza ja hören und oder auch die Bilder, die wir sehen und auch bekannte Palästinenser aus Gaza, die im Exil sind, was sie sagen, ist ja, dass zum Beispiel Hamas dort gegen Oppositionelle vorgeht und das wird teilweise geframed, dass irgendwie von Israel bewaffnete Milizen dort unschuldige Hamas-Terroristen töten. Also das ist schon, was da irgendwie gerade los ist, finde ich von außen so sehr schwer gerade zu durchschauen. Und das ist, glaube ich, übrigens das nächste Problem. Also wie können wir nach Gaza, wenn wir nicht embedded mit der IDF sind, wie sicher sind wir eigentlich dann außerhalb? Und das bringt uns zu dem nächsten Problem. Was wird jetzt eigentlich aus Gaza im Sinne von Ordnungsmacht, Sicherheitsmacht? Also es scheint sehr unklar zu sein, wo die Hamas eigentlich die Macht hat und wer hat die alternative Macht zu Hamas und was passiert da, wo die Hamas jetzt wieder zurückkommt? Also das ist...
Also in meiner halben Unwissenheit oder fast gänzlichen Unwissenheit, ich habe das Gefühl, dass jetzt einfach durch die Schwächung des Irans, durch die fast Auslöschung der Hisbollah, durch die fast Auslöschung der Hamas, da so ein krasses Vakuum ist, und es gibt ja jetzt gerade im Nahen Osten ich habe das Gefühl, es gibt keine Regierung, die sagt, okay, ich investiere jetzt in diesen Terror.
Ja, ich bin da wirklich nicht firm genug. Ich habe mich mal eine Weile damit beschäftigt, mit der Situation auf dem Sinai. Also das war ja mal von Israel besetztes Gebiet und dann wurde es an Ägypten zurückgegeben. Und auf dem Sinai haben wir eine komplexe Situation, dass es Beduinenstämme gibt. Und ein Beduinenstamm zum Beispiel ist auch in Gaza involviert. Und da gab es Kämpfe, da gab es eine ISIS-Abzweigung, die sich dort irgendwie gebildet hat. Und irgendwann hat der Beduinenstamm auf Druck der Ägypter von denen Abstand genommen und dadurch sind die geschwächt worden. Also wir haben es da sehr viel mit Tribes auch einfach zu tun, die grenzübergreifend, glaube ich, aktiv sind. Und die Frage ist, wer gibt ihnen Waffen oder woher kriegen sie Waffen? Und da ist, glaube ich, ein Punkt, was du sagst, wer wird jetzt noch die Hamas finanzieren? Oder wie viel Waffen hat sie noch? Aber das heißt nicht, dass die Waffen weg sind, weißt du? Also ich glaube, dass da schon noch genug Waffen zirkulieren und dass es halt auch genug Gruppen gibt. Und die eine Frage ist, hat die Hamas noch die Kontrolle? Die andere Frage ist, kommt jetzt da Stabilität und Sicherheit? Und das glaube ich halt nicht.
Gibt es denn dafür Pläne? Also ich meine, wir erinnern uns alle an dieses furchtbare KI-Video von Donald Trump, dass es so eine Art Côte d'Azur Israels werden soll. Also was sind die Pläne, die zirkulieren und die man ernst nehmen kann?
Also ich finde, am meisten ernst zu nehmen sind jetzt eigentlich Pläne, von denen man lange Zeit in den vergangenen Monaten weniger gehört hat, weil man dachte, dass das vielleicht alles so ausgearbeitet worden sei, aber eigentlich von niemandem forciert würde. Das sind eigentlich die Pläne der arabischen Staaten, eigene palästinensisches Sicherheitspersonal auszubilden, was ja passiert. Ich glaube auch unter anderem mitfinanziert, unterstützt von den Emiraten. Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Und dann diese israelische Strategie, Beduinen-Milizen zu bewaffnen, eben den Tambarin, ich bringe es durcheinander, wie der gerade heißt, der Stamm, aber das ist der eben auf dem Sinai auch aktiv ist, den mit zu bewaffnen. Das ist ja zum Beispiel in Israel wahnsinnig umstritten gesehen und deswegen ist aber, also die sind halt schon teilweise bewaffnet worden, deswegen weiß ich halt nicht, wie das jetzt wirkt, wenn andere Gruppen kommen. Ich glaube, das größte Problem, was du da halt immer hast, ist eine Art von State-Building oder Nation-Building, wie das in dem Kontext eigentlich funktionieren soll. Und das, also ich habe das im Studium gemacht, das ist, wird sehr schwierig. Aus verschiedenen Gründen wird das sehr schwierig, ja.
Wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Also ist für dich jetzt auch so ein Aufatmen als Journalistin? Ich kann jetzt bald wahrscheinlich wieder meine Geschichte für Zeitreisen schreiben, die schönsten Spas am Toten Meer. Also was fühlst du gerade?
Naja, als Freiberuflerin ist man ja immer, dass man so denkt, wenn sobald die Nachrichtenlage abflaut, oh je, wer interessiert sich jetzt hier bald noch dafür? Das ist irgendwie so ein Reflex, den man hat und der aber auch schon in den vergangenen Monaten war es aber eher so, dass man dachte oder dass ich dachte, okay, der Krieg wird immer schlimmer im Sinne von aussichtsloser. Ich glaube, das letzte Gespräch auch, was wir hatten, wo ich auch so, ich habe keine Hoffnung, ich wüsste nicht, was ich Positives sagen sollte. Und dann war der Zustand eher, das bleibt jetzt alles so schlimm oder wird schlimmer. Das Töten auf palästinensischer Seite in Gaza geht weiter. Wir hören immer neue Kampfjets, wir hören immer neue Fälle von zerbombten Häusern, von getöteten Zivilisten und gleichzeitig haben wir jeden Samstag die Proteste mit den weinenden Müttern der noch verbliebenen Geiseln und wie gesagt, niemand interessiert sich mehr dafür. Und die Alternative ist jetzt einfach, dass hier zumindest mal Ruhe einkehrt und vielleicht sich weniger für die Region interessiert wird. Es kann aber genauso gut hier sein, ich habe mit Kollegen, israelischen Journalistinnen und Journalisten gesprochen, die gesagt haben, das geht jetzt hier ein paar Tage, die Menschen schlafen sich aus und dann werden die Proteste so krass wie noch nie. Weil die Wut einfach, also was hier gerade passiert ist, ist ja einfach unerhört. Also unerhört ist das falsche Wort, aber wenn man mit Kolleginnen und Kollegen hier spricht, sagen die ganz klar, dass Trump hat Jared Kushner und Steve Witkoff geschickt, dass die mit in the room sind, links und rechts bei Netanyahu und sicherstellen, dass er seinem Kabinett das sagt, was er in Washington zugesichert hat.
Erklär mir das alles. Das verstehe ich gar nicht.
Ja, also es scheint so, als hätte die US-Regierung verstanden, dass man Netanyahu, dass sie Netanyahus Wort nicht vertrauen können, was ja in Israel von den Medien ganz oft besprochen wird, dass er auf Hebräisch diese Zusagen macht und auf Englisch jene Zusagen macht für englische Medien und dass man sicherstellen wollte, dass er nicht von dem, was er zugesagt hat, in irgendeiner Form gegenüber seinem Sicherheitskabinett abweichen kann und das so umsetzt und dass es da überhaupt keine Verzögerung mehr gibt. Und wir haben... Also es ist ja total ungewöhnlich, dass irgendwie so Steve Witkoff oder Jared Kushner, dass die dann hier eingeflogen kommen und mit dem Kabinett sitzen.
Mhm. Ja, es ist extrem ungewöhnlich. Die Analogie in Deutschland wäre, das wäre so, die sitzen links und rechts von Friedrich Merz bei irgendeiner Verkündigung, die außenpolitisch relevant ist.
Genau, also ich meine, es gab es nach dem 7. Oktober schon auch, dass aus den USA, aus der Biden-Regierung Leute eingeflogen kamen. Und da ging es, glaube ich, darum, eine Art Strategie für Gaza zu entwickeln, die nicht auf komplette Zerbombung sofort setzt. Also am Ende sind halt ist Israel abhängig von den USA wegen der ganz massiven Militärhilfe. Aber das ist bei so einer politischen Entscheidung und einer diplomatischen Entscheidung, dass sie da so dicht dran sitzen. Und eigentlich ist immer so die Ansage gewesen oder die Regel gewesen, dass Netanyahu oder vielleicht auch frühere andere israelische Regierungen, wenn sie unbeliebte Entscheidungen in ihrem Kabinett, teilweise auch mit Parteien, die irgendwie nicht d'accord sind, durchbringen können, dass sie immer sagen, die USA sagen das, wir müssen das. Und offensichtlich hat aber diese US-Regierung Netanyahu nicht mehr genug, wie gesagt, nicht genug vertraut, dass er das machen wird. Und ich meine, also hast du das Video mitbekommen, dass Steve Witkoff auf dem Geiselplatz in Tel Aviv am Samstag gesprochen hat. Es waren um die 100.000 Menschen da, also irgendwo stand 400.000, was aber glaube ich nicht sein kann, weil man kam staufrei durch die Stadt und Tel Aviv ist an sich eine relativ kleine Stadt, deswegen gab halt da verschiedene Schätzungen. Aber Witkoff hat gesprochen und hat nur das Wort Netanyahu, Benjamin Netanyahu erwähnt und der ganze Platz, Vorplatz, Straße, nächste Straßenzüge buhte Netanyahu aus. Es war ein wirklich wahnsinnig dumpfes Buhen und Ich weiß nicht, ob die US-Amerikaner vielleicht einfach nicht gewöhnt sind, wie direkt Israelis sind. Die waren so ein bisschen baff davon, war mein Gefühl. Also Wittkopf meinte dann so, wow, wow. Aber an einem bestimmten Punkt hat der Jared Kushner im Hintergrund nur so gefeixt, war der Eindruck. Es war so, er stand halt so dahinter und musste sich so das Grinsen verkneifen. Ja, also es war wie so ein bisschen so, alle wissen, dass hier was nicht stimmt, wenn bei so einer Verkündung von einem diplomatischen Abkommen nicht der eigene Premierminister zu den Menschen spricht, sondern so ein US-Gesandter Immobilienexperte. Genau.
Ich habe eine der wenigen Nachrichten, die ich mitbekommen habe, war, dass Donald Trump wohl in der Knesset gesagt hat, bitte seid nachgiebig mit Netanyahu, was den Korruptionsskandal betrifft. Und das finde ich krass. Also, dass sozusagen die persönlichen Verfehlungen eines Politikers, nämlich Netanyahu, also es ist eine Verfehlung, korrupt zu sein, Teil eigentlich einer Friedenserklärung sind.
Ja, ich meine aber auch an der Stelle, ich habe mitbekommen, dass es natürlich diese, weiß ich nicht, ob es eine normative Debatte ist oder moralische Debatte darüber ist, ist das eigentlich richtig, was hier gerade passiert und kann man sich eigentlich darüber freuen? Und ich finde es sehr schwer, mich damit zu beschäftigen. Am Ende, was wir ja sehen, ist, dass Donald Trump aus Katar ein Flugzeug geschenkt bekommen hat. Und das endete damit, dass sich Benjamin Netanyahu im Weißen Haus beim Besuch von Donald Trump bei Katar direkt entschuldigen musste. Also das ist so die Nahostpolitik, die wir gerade sehen.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, also es muss unbedingt verifiziert werden, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich habe auf Reddit gestern einen Artikel darüber gelesen, aber ich fand es total interessant, dass eine Katari-Basis jetzt in den USA gebaut werden soll.
Zur Einordnung. Thilo hat recht, Katar baut tatsächlich eine neue Air Force-Einrichtung in den USA und zwar auf der Mountain Home Air Force Base in Idaho. Die gehört aber weiterhin der US-Luftwaffe, Katar nutzt sie lediglich als Trainingsstandort. Zurück zum Gespräch.
Also USA, Katar und Ägypten haben ja gerade nochmal irgendeinen Friedensvertrag unterzeichnet, mich würde es nicht überraschen.
Also es wird noch komplizierter, habe ich das Gefühl. Also diese Allianz, die ja schon bei der ersten Amtszeit von Donald Trump begonnen hat, zwischen Katar, Ägypten und USA, also besonders zwischen Katar und USA, ist wirklich so, okay, wo geht das alles hin? Also was ist die Konsequenz davon? Geht es nur noch um Erdöl? Ist es wieder nur Erdöl oder was ist das?
Es geht schon sehr viel, glaube ich, um Erdöl. Also diese Erdölsache, die ist ja auf einmal schon wieder spruchreif. Die Tatsache, dass man von Saudi-Arabien eine Leitung verlegt. Also das hat, natürlich gibt es wirtschaftliche Interessen, möchte ich damit sagen. Aber erstmal so, vielleicht muss man auch gar nicht so weit denken, was kommt wirklich. Vielleicht ist das, was wir hier gerade in Nahost sehen, das, was praktisch am Ende passiert. Also es gibt halt so plötzliche Ad-hoc-Momentum-Sachen, dass jetzt plötzlich Hamas einfach diese Geiseln freigibt und einfach vor die Wahl endlich gestellt. Also sie wurde ja vor die Wahl gestellt, Entwaffnung oder Geiseln. Du kannst nicht beides haben. Und damit hat sie die Geiseln weggegeben und Netanyahu stand vor der Entscheidung, Entwaffnung Hamas oder, nee, warte mal, was ist es? Er hat die Entwaffnung nicht bekommen, hat die Geiseln, also er hat ja genauso nicht alles bekommen. Also er hat ja auch nur die Geiseln sozusagen bekommen und die muss damit leben, dass die Hamas nicht entwaffnet ist und den Gazastreifen nur zu einem bestimmten Teil besetzen kann. Mhm. Das, was entstanden ist, ist, dass dieser Kompromiss, der seit Monaten klar war, dass der zustande gekommen sein muss, jetzt einmal geklappt hat. Aber halt auch nicht so, wie er teilweise ja wie zum Beispiel von Netanyahu über Monate kommuniziert wurde. Also die Hamas ist am Ende, im schlimmsten Fall, kommt man wieder zurück zu dem Status, dass die Hamas einfach im Gazastreifen bleibt und sich wieder berappelt.
Ich würde sagen, das ist so.
Ja.
Das ist für mich die naheliegendste Entwicklung, weil wenn sie sich eben für die Geiseln entscheiden, aber nicht für die Entwaffnung, dann haben sie ja ihre Waffen noch und damit auch noch ihre Ideologie. Und es zeigt, wie stark diese Ideologie ist, wenn sie sagen, wir geben unsere Geiseln auf, das Wertvollste, was wir eigentlich haben, damit wir weiter das sein können, was wir sind. Sag mal, wie ist denn überhaupt diese Landnahmen, die ja stattgefunden haben, wird dieses Land, was mit diesen, das hattest du mir ja auch erzählt, diese Panzerkorridore, die gebaut wurden errichtet wurden in Gaza, wird das auch zurückgegeben oder behält Israel Teile des Landes?
Also offiziell glaube ich, dass sie erklären, dass sie Teile des Landes behalten. Das ist auch so eine Frage, ob das überhaupt dann erklärt wird. Oder jetzt ist ja erstmal nur die Einigung, dass sie halt sich bis dahin zurückziehen und Punkt. Und weiter ist ja erstmal noch nicht. Und wie der Status dann sein wird, ist nochmal eine andere Frage. Das ist ja auch das, was Netanyahu als Verhandlungsmasse hat, glaube ich, gegenüber seinen rechtsextremen Koalitionspartnern, dass er sagt, noch ist nichts entschieden im Prinzip, auch wenn eigentlich alles schon entschieden ist. Und ich könnte mir auch eine Stück-für-Stück-Lösung vorstellen oder eine Entwicklung, ne, dass man halt dann anfängt, ach guck mal, dann ist da eine kleine Siedlung oder ich weiß es nicht. Also ich will damit sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob wir irgendeinen Fahrplan sehen werden. Und eine andere Sache, die mir aber gerade noch einfällt, ist, wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, dass Trump den Frieden gebracht hat, was wir total vergessen ist, gerade mit Blick darauf, was jetzt am Ende bei rumgekommen ist, nämlich Hamas musste sich entscheiden zwischen Waffen und Geiseln und auch Israel oder Netanyahu. Wir wissen nicht, ob eine demokratische US-Regierung das vielleicht nicht schon vor einem halben Jahr erreicht hätte.
Das ist für mich die größte Frage. Was hat Trump da eigentlich gebracht? Also was hat er jetzt da in diesen Nahen Osten gebracht? Also er selbst feiert sich ja, und das sage ich völlig wertfrei, als der große Friedensbringer. Hat wahrscheinlich gehofft, dass es eine Woche früher stattfindet, damit er vielleicht doch den Nobelpreis gewinnt. Aber was ist es, was er da gebracht hat?
Er hat das gebracht, wofür auch genauso Joe Biden gefeiert worden wäre oder halt Kamala Harris, wenn sie das gemacht hätte vor. Und die Frage ist, hätte eine andere Regierung das vielleicht schon vor 6 Monaten gemacht? Hätte sich vielleicht ein Netanyahu gegenüber einem demokratischen Präsidentin nicht so verhalten? Hätte es nicht diese Buddy-Momente gegeben, das klappt schon irgendwie und Riviera am Mittelmeer? Gespräche, das weiß ich nicht. Weil ich will nur darauf hinaus, dass das, was jetzt dabei rumgekommen ist, wie du schon sagst, es ist nicht mehr als das, was von Anfang an klar war, dass das irgendwann passieren muss. Dass beide Seiten sich zu Verhandlungen wieder einigen werden müssen und Abstriche werden machen müssen.
Also, weil wenn wir uns reinversetzen in die beiden Seiten, wenn wir jetzt mal so ganz schwarz-weiß denken, wenn wir uns reinversetzen in die palästinensische Seite und der Protestierenden weltweit, dann existiert Israel weiter. Sie haben weiter alle, also Israel hat ja keine Einbußen durch diesen Krieg erlebt, außer moralisch und ein weltweit gestiegener Antisemitismus. Und auf der anderen Seite, die Palästinenser haben auch nichts gewonnen, weil sie genauso weiter leiden werden, weil die Hamas ist noch da und nicht entwaffnet. Also für mich fühlt es sich an, wie heißt denn das nicht Truce? So ein Draw. Also weißt du, wenn ein Basketballspiel zu Ende ist und beide Seiten haben dieselben Punkte, dann hat keiner gewonnen.
Aber so ist ja der Nahostkonflikt. Also aus einer klassisch sicherheitspolitischen Analyse würde ich ja immer sagen, das ist der Nahostkonflikt. Wir haben ja verschiedene Framings, die wir sehen, oder verschiedene andere Brillen, die man sich aufsetzen kann. Und dann hast du das irgendwie nur als Unterdrücker und Unterdrückte. Aber so wie ich mir den Konflikt angucke, dann ist es halt wirklich am Ende so, dass keiner gewinnt, egal was man macht. Und das ist halt das, was auch auf israelischer Seite in den vergangenen 2 Jahren teilweise so, so schwer zu vermitteln war. Weil viele Menschen waren ja auch einfach so schwer getroffen von dem, was am 7. Oktober passiert ist, dass sie sich einfach nicht damit abfinden wollten, dass das beste Outcome ist, dass man wieder zurückgeht zu diesem Status quo oder was auch immer. Es gab wirklich, glaube ich, viele Menschen, die sich eine andere Veränderung, viele Menschen, die sich als links verstanden haben vor dem 7. Oktober, die einfach gesagt haben, mir ist es egal, was mit den Palästinensern passiert. Ich will das so nicht mehr, das kann nicht so weitergehen, das kann nicht so sein, dass wir alle 3 Jahre oder alle 2 Jahre in den Krieg gehen und dass das dann passiert. Die einfach sich nicht mit dieser Realität auseinandersetzen wollten. Und es ist einfach müde und kaputt gespielt. Also die sind einfach erschöpft. Ich glaube, die meisten Leute, ich war am 7. Oktober, am 2. Jahrestag jetzt im Süden, da habe ich mit Menschen gesprochen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie Sätze sagen wie, es reicht, wir haben denen genug angetan, wir können nicht mehr, wir müssen aufhören, ich will das nicht mehr, ich kann das auch nicht mehr mit mir rum. Also ein Mann sagte zu mir wirklich auch so, ich will das nicht mehr, wir haben genug Schlimmes getan.
Gab es eigentlich mal jemals so eine Art DDR-BRD-Diskussion oder Nordkorea-Südkorea-Diskussion, dass man sagt, wir gliedern dieses Land in Israel ein, ohne dass wir dabei Menschenrechte verletzen?
Ich hab mal ein Forschungsprojekt dazu begleitet. Du kommst, in dem Fall kamst du auf Palästinensisch, bei dem Forschungsprojekt, was ich mitgemacht habe, da ging es überhaupt nicht auf palästinensischer Seite zu vermitteln, dass es kein eigener Staat wird. Also an den Gesprächen, was ich mitbekommen habe, sind jegliche Versuche immer daran gescheitert, dass es nicht möglich war, auf palästinensischer Seite irgendeine Art von Konstrukt vorzuschlagen, die nicht darauf hinausläuft, dass es einen palästinensischen Staat gibt. Und das ist ja nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung machbar. Oder halt mit einem, was man ja, wenn ich auf pro-palästinensische Proteste in den USA zum Beispiel gegangen bin, hörte, dass man ja so einen palästinensischen Staat wieder machen könnte, ausschließlich.
Und die Menschen, die jetzt, also jetzt ab Stand heute, Montag, 13. Oktober, ist jetzt das Ende dieses Krieges bzw. dieser Waffenstillstand so eine Art Konsolidierung des palästinensischen Staats? Ist damit ein neues Selbstbewusstsein vielleicht auch sogar schon entstanden? Kannst du das überhaupt jetzt schon absehen, so nach gefühlt 6 Stunden?
Auf palästinensischer Seite, glaube ich, ist überhaupt gar kein Selbstbewusstsein entstanden. Also vor Ort, ich glaube außerhalb, aber ich glaube vor Ort ist so viel Zerstörung und so viel existenzielle Not. Wir reden ja davon, dass die Stromversorgung hergestellt werden muss. Wenn wir da zu einem Status quo zurückkommen, wird wieder sehr viel aus Israel auch kommen an Versorgung. Anders geht es nicht oder ging es bisher nicht. Eine Wasserversorgung, ein Wiederaufbau auch wirklich der ganzen Abwasserinfrastruktur. Ich habe vor einer Weile eine Expertin interviewt, eine wirklich hervorragende Expertin für den Zusammenhang zwischen irgendwie Ressourcenverteilung und Nahostkonflikt, die einfach nochmal mich und damit auch die Leserinnen und Leser darauf hinwies, dass Wasser ja von Süden nach Norden fließt und dass alles, was jetzt ins Mittelmeer in Gaza geht, kommt halt auch in Israel an. Und die ganze Abwasserinfrastruktur war ja komplett zusammengebrochen. Das ist ja einfach unfassbar schädlich. Wiederum, ne, für beide Seiten langfristig. Und diese Dinge müssen erstmal wieder aufgebaut werden. Also bevor man, glaube ich, von einer palästinensischen Staatlichkeit gerade sprechen kann, muss man gucken, wie man einfach das als palästinensisches Gebiet rettet.
Diese 100.000 Menschen, die demonstriert und gebuht haben, die wollen ja wahrscheinlich auch Gerechtigkeit haben in ihrem eigenen Land, in Israel. Also was erwartet, also ist Netanyahu gerade so passiv, weil er weiß, okay, meine letzten Tage sind jetzt gekommen?
Ja, bei Netanyahu habe ich aufgehört, mir irgendwelche in die Glaskugel zu gucken. Ich glaube, was ich gehört habe, ist, dass jetzt so das ein bisschen versucht wird darzustellen, als hätte das Netanyahu alles so die ganze Zeit gewollt und er hätte eigentlich Frieden, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Frieden, Hamas sei so geschwächt geworden. Und also ein paar Punkte muss man dem geben. Wenn man heute sich diese Übergabe der Geisel angesehen hat, hat man gemerkt, dass da Hamas deutlich weniger Einfluss drauf hat als noch im Januar bei den letzten Geiselübergaben. Das war ja damals so als große Propagandaschuss inszeniert worden. Dieses Mal hatten sie zusagen müssen, dass sie das nicht tun. Und man hat Hamas-Terroristen gesehen, und zwar in Videocalls, denen irgendwie zugestimmt worden war, zwischen den Geiseln, kurz vor ihrer Freilassung und den Angehörigen. Und es war wirklich eine absurde Szene in diesen Videocalls, die so vom israelischen Fernsehen abgefilmt wurden. Also wie die Angehörigen mit den Verschleppten im Videocall sind, war auf der Seite der Verschleppten immer so ein Hamasnik, so ein Vermummter im Bild, wie so ein Troll. Der dann so ins Bild guckte. Und das war die einzige Propagandamöglichkeit irgendwie, die sie heute hatten. Und natürlich wird Netanyahu sagen können, von wegen, seht ihr, wir haben sie so weit geschwächt und wir haben jetzt alle Geiseln zurückgebracht. Und es gibt die große Annahme, dass er jetzt bald Neuwahlen ausrufen wird. Oder dass es nicht Neuwahlen ausrufen wird, dass es zu Neuwahlen führen wird. Also die Knesset kommt ja jetzt erst aus ihrer Sommerpause zurück. Und regulär stehen Wahlen in dem Jahr an. Und dass es halt früher dazu kommen könnte. Und wie gesagt, in seinen Likud-Kreisen glauben ihm viele alles. Und er wird das jetzt so dargestellt, als wäre das die beste Entscheidung überhaupt gewesen, jetzt Frieden zu machen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte an dieser Stelle noch einmal deutlichst betonen, dass wir keine Werbekunden haben. Das liegt so unter anderem daran, dass wir keinen Vertrieb haben, der sich darum kümmert, Werbung reinzuholen. Aber es liegt auch daran, dass sich keiner Lust hat, darum zu kümmern, Werbung zu organisieren. Aber vor allem liegt es daran, dass wir euch vertrauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Euch und euren Mitgliedsgebühren, die ihr bei Patreon hinterlasst. 3, 5 oder 9 Euro. Und für verschiedene Beträge gibt es natürlich auch verschiedene Inhalte. Diese Woche, für alle, die 5 und 9 Euro gezahlt haben, gibt es Podcasts aus den USA. Bereits einer ist online mit Kosei Takasaki und einem ganz kurzen Gastauftritt von Katharina Merzenich an der Tankstelle. Wir sprechen darüber, wie sich eine Kirche anfühlt, die ein Maschinengewehr anbetet. Wenn ihr das wissen wollt, kommt zu Patreon. Wenn ihr noch mehr aus den USA wissen wollt, kommt auch zu Patreon, weil Katharina, Kosei und ich noch eine weitere Folge aufnehmen werden. Und Kosei und ich sogar noch eine weitere Folge. Also USA Overload in den nächsten 10 Tagen. An dieser Stelle vielen Dank, liebe Patrons, für eure Unterstützung und dass ihr unabhängigen Journalismus möglich macht. Was weiß man denn über die Geiseln und den Zustand der Geiseln? Ich habe ein Foto gesehen von einem dieser deutschen Zwillinge, der überlebt hat. Und das war's. Ich habe nichts, weiß überhaupt nichts. Also ich stelle mir gerade davor, nach 2 Jahren Geiselhaft ist, glaube ich, der psychische und physische Zustand der Geiseln furchtbar.
Wir wissen noch nichts. Wir haben jetzt die Übergaben gesehen. Mein Eindruck war, dass die in einem besseren gesundheitlichen, physischen Zustand sind, zuerst freigelassen wurden und die in einem schlechteren Zustand sind später. In der zweiten Runde, also es war ja einmal um 8.30 Uhr und einmal nochmal so um 11 Uhr. Und ansonsten gab es vorher schon die Warnungen, glaube ich, der israelischen Armee, dass es sein könne, dass die Geiseln vorher gezwungen worden sind, zu viel zu essen, damit sie weniger abgemagert aussehen und dass ihnen auch Steroide gespritzt wurden, damit sie, und Aufputschmittel, dass man das wohl aus früheren Befragungen oder Befragungen bisher Freigelassener wusste. Man hat heute Männer gesehen, die sich über alles gefreut haben und die ihren Familien erstmal versucht haben, glaube ich, das Gefühl zu geben, dass alles gut sei. Also einer der Freigelassenen sagte auch nur, der war die Mutter, glaube ich, in diesem Videocall und sagte, ich habe dich so vermisst, was ist los? Und jetzt rede du, wie geht's dir? Und dann war so eine Pause und man sah so den Hamasnik auf der einen Seite und dann ihn. Und dann sagt er, alles okay. Ja, also weißt du, wir wissen es nicht, will ich damit nur sagen.
Wie wird denn das diskutiert? Also ein Israeli ist so viel wert wie 100 Palästinenser. Also weil auf diese 20 Menschen sind 2000 Palästinenser in einem Austausch freigelassen worden aus den Gefängnissen. Gibt es da so eine moralische Debatte, was ein Menschenleben im Nahen Osten wert ist? Weil das war nämlich genau das Gespräch, was ich mit dem Kameramann Florian geführt habe, bevor wir beide hier dieses Gespräch angefangen haben. Weil er meinte so, ey, wir kriegen jetzt so viele Porträts über diese Geiseln, die befreit worden sind, aber was ist eigentlich mit den 2000 Palästinensern? Wer sind eigentlich diese Leute und warum kriegen die nicht diese mediale Aufmerksamkeit? Also,
naja, weil,
spielt es... Ja, bitte? Also das ist jetzt das, was Florian sagt.
Ja, Florian kann sich gerne die vom Justizministerium veröffentlichte Liste mit den 250 verurteilten Straftätern angucken. Ich habe mich noch mal beim jemanden, der in der Strafvollzugsbehörde arbeitet, noch mal schlau gemacht. Am häufigsten taucht der Code 9999 und dann noch mal viermal die 9 auf. Und das ist die Strafe unbefristete Inhaftierung, nur mit Option auf, also nur durch Begnadigung aufhebbar. Das heißt, es ist nicht lebenslang. Lebenslang ist ja auch befristet. Ne, lebenslang sind ja 27 Jahre oder 25 Jahre.
Mhm. Also in Deutschland, glaube ich, weniger.
Ja, aber also dieser 99er-Code heißt halt, es ist nicht befristet. Und dann die Namen, wenn man die sich anguckt, sind da halt darunter, ist ein Beteiligter des sogenannten Lynchmords von Ramallah. Die haben damals zwei israelische Soldaten zu Tode geprügelt oder zu Tode gelyncht und die Leichen geschändet und das dann noch gefilmt. Und daher stammt auch das Bild mit der blutverschmierten Hand.
Mhm.
So, und warum das Thema halt so schwierig ist, ist halt einfach wirklich, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Es sind, wie gesagt, diese 250. Und Klammer auf, ich weiß nicht, ob das dann diese letzte Liste war. Es gab sehr viele Debatten über die richtige Liste. Aber der Punkt ist, es gibt eine Minderheit an Fällen, wo einfach klar ist, das sind verurteilte Straftäter, das sind Mörder, das sind Männer, die an terroristischen Taten beteiligt waren. Und dann gibt es 1722 sogenannte Detainees. Das sind Männer und teilweise unter 18, die seit dem 7. Oktober oder nach dem 7. Oktober in Gewahrsam genommen worden sind und kein Verfahren hatten. Und diese In-Gewahrsamnahme, Präventivhaft, in Israel heißt es Administrativhaft, ist halt menschenrechtlich, also ist nicht nur umstritten, sondern die ist halt einfach zu kritisieren, ne? Dass Menschen einfach so lange Zeit in Haft sind ohne Verfahren. Und das wird auch in Israel stark diskutiert. Ich habe da mit einem Sicherheitsexperten gesprochen, der hat halt gesagt, okay, Europa, zum Beispiel Großbritannien, hatte das in den 70ern und 80ern im Kampf gegen die IRA. Und er kennt genug Männer die in Präventivhaft saßen und die später führend geworden sind in ihren Terrororganisationen. So, das wird in Israel schwierig diskutiert, aber es ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr differenziertes Thema. Und ich finde, deswegen bringt es nicht so viel, das moralisch zu diskutieren. Aber es bringt halt auch nicht, das zu verkürzen, weder von der einen noch von der anderen Seite. Also wir müssen uns, glaube ich, jeden einzelnen Fall daran angucken. Und genauso wie man halt sagen kann, natürlich ist es nicht fair und nicht richtig, diese 1722 Detainees zu haben und Männer in Gewahrsam oder Menschen in Gewahrsam. Und gleichzeitig nutzt die Hamas und andere Terrororganisationen seit den 70er Jahren Inhaftierter als Verhandlungsmasse. Und seitdem hat sich das halt auch so entwickelt, dass es halt auch, quasi Israel gibt dann immer wieder palästinensische Inhaftierte frei und ein Teil davon sind dann immer Männer, die dann später Terroristen werden. 2011 haben sie Yahya Sinwar freigegeben. Also es ist halt ein sehr komplexes Dilemma.
Ist denn jetzt eigentlich dieser Waffenstillstand, diese Hoffnung, die ja auch darin liegt, können wir jetzt eigentlich als westliche Nation auch untereinander wieder Frieden finden? Sollten wir das auch als Anlass nehmen, die Hand zu reichen und zu sagen, in den Studierendenprotesten, in den pro-palästinensischen Demonstrationen, dass wir uns gegenseitig verzeihen für diesen Hass und die Gewalt, die wir auch innerhalb unserer Gesellschaft erlebt haben bezüglich dieses Kriegs und der Proteste bezüglich dieses Kriegs? Also Gewalt von Seiten des Staates gegenüber den Protestierenden, aber auch Gewalt verbal und körperlich von Seiten der Protestierenden aus gegenüber anderen.
Ich glaube, der erste Schritt dazu wäre, erstmal in eine Selbstkritik zu gehen. Also auch das ist ja auch was ich versuche zu machen. Was habe ich vielleicht nicht richtig, also immer wieder auch in den vergangenen 2 Jahren versucht habe zu machen und weiterhin mache. Also wir haben ja auch heute Morgen hieß es kurz, dass die Air Force One über den Geiselplatz fliegen würde. Und alle haben ihre Köpfe in den Himmel gestreckt. Und ich habe auch so kurz gedacht, Wahnsinn, was wäre jetzt, wenn jetzt noch auf diesem Platz, auf dem so viel passiert ist, auf dem so viele Menschen so bitterlich geweint haben, jetzt plötzlich diese Air Force One fliegen würde. Ich würde mich, glaube ich, kurz freuen, war so ein kurzer Gedanke. Und dann dachte ich so, weißt du das, wo ich... Und ich glaube, so will ich gerne, ich will gar nicht so sehr für andere sprechen, aber einfach, ich versuche einfach in dieser permanenten Selbstkritik zu bleiben und auch ganz, ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was helfen kann. Weil was ja ein ganz großes Problem ist, was wir seit den 2 Jahren eher sehen, ist, dass es eine unfassbare Verurteilung anderer Menschen gibt aufgrund von Einzelaussagen.
Das und was mich auch total genervt hat, bei uns in der Branche, es war dann irgendwie auch selbst da, war es ja dann so, dass man immer wusste, wer angeblich für welche Seite stehen, schreiben oder denken würde. Und ich dachte so, ey Leute, wollen wir nicht einfach wieder Journalismus machen und ganz vernünftig miteinander reden und irgendwie, klar sind wir alle irgendwie ein bisschen biased, aber warum werfen wir uns das jetzt gegenseitig vor und machen uns auch noch die Arbeit schwer? Also lasst uns doch lieber daran arbeiten, diesen Bias zu überwinden und wieder einfach berichten. Also meine Hoffnung ist ein bisschen, dass wir alle daraus lernen, wie sehr wir uns, also wir alle, ich will jetzt hier niemanden rausnehmen, auch instrumentalisiert haben lassen, aber weil wir auch Menschen sind, würde ich sagen. Aber vielleicht sollten wir das selbst, diese Selbstkritik, das da rausziehen auch aus diesem Konflikt.
Also ich glaube, das ist das Einzige, wo ich mich mit wohlfühlen würde, wo ich jetzt sagen würde, okay, wo kann ich nochmal genauer in mich gehen? Was habe ich vielleicht gesehen? Aber was ich gerade ehrlich gesagt habe, ist ein bisschen, dass ich zu kritisch teilweise mit mir war, weil ich gedacht habe, welchem Beispiel fällt mir das ein? Ja, ich habe auch noch vor 4 Wochen gedacht, dass Israel auf jeden Fall diesen Krieg auf Biegen und Brechen immer weiterführen wird. Und dass Netanyahu diesen Krieg immer weiterführen wird und dass wir sofort eine Besatzung in Gaza sehen werden und dass sie auf jeden Fall Gaza-Stadt einnehmen werden. Und dass diese Stimme von wegen Netanyahu taktiert nur und spielt alles so weit es möglich aus und hat gar keine eigenen ideologischen Ziele, war dann auch bei mir in den Hintergrund geraten. Und am Ende ist aber genau so eine Entscheidung zustande gekommen.
Was macht das eigentlich mit dir, wenn du weißt, dass eigentlich jeder Frieden, der da geschlossen wird, jeder Waffenstillstand, der geschlossen wird, ein brüchiger Frieden ist und ein brüchiger Waffenstillstand? Also dass unsere Lebenszeit nicht ausreichen wird, faktisch, um einen befriedeten Nahen Osten zu erleben?
Ich habe ja früher immer, also so in den, nach so einer bestimmten Zeit hier, habe ich so eine gewisse Ruhe darin gefunden oder hatte ich so eine gewisse Ruhe darin gefunden, weil sich das zumindest so klar anfühlte, dass hier alles brüchig ist. Also ne, du weißt, dass es halt brüchig ist und du freust dich halt auch über die kleinen Momente, in denen es mal sich halbwegs gut anfühlte. Oder das heißt, halbwegs gut ist schon zu viel gesagt, aber so diese, wie Momente wie heute Morgen da auf dem Geiselplatz, wo man das erste Mal das Gefühl hat, dass die Leute sich was zu sagen haben und das ist was Positives. Und es gibt ja auch diese Diskussion, dass je sicherer das Leben allgemein ist, desto mehr verlagern sich Konflikte auf Mikrothemen, aber dass Gesellschaften halt trotzdem Konflikte brauchen, die verhandelt werden und ansonsten streitet man halt über Lastenfahrräder oder sowas. Und ich habe halt in dieser, sozusagen auch in meiner Arbeit, es ist halt nun mal dieser Konflikt, der geht halt nicht weg, auch wenn wir das wegdiskutieren. So, der war halt schon immer da und wir müssen irgendeine Art finden, damit uns auseinanderzusetzen und wir müssen uns fragen, wie kann man irgendwie das Sterben verhindern? Was kann man dafür tun, dass irgendwie das Leben auf beiden Seiten, von beiden Seiten der anderen Seite gewertschätzt wird und gesehen wird und nicht vernichtet wird und getötet wird und was alles passiert ist? Also so, aber da fängt es halt wieder damit an, dass man halt diese Diskussion nur führen kann, wenn man all das, was am 7. Oktober passiert ist, halt auch voll und ganz ernst nimmt und nicht als etwas sieht, was hat passieren müssen oder was in irgendeiner Form gerechtfertigt war. Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass man eine Grenze zieht, sagt, okay, hier diskutieren wir und hier diskutieren wir nicht, das bringt nichts.
Ich habe mir jetzt, während du gerade geantwortet hast, habe ich darüber noch weiter darüber nachgedacht, das ist ein bisschen unhöflich, aber ich habe es trotzdem getan, was die Geschichte wäre, die ich machen würde. Und ich glaube, die erste Geschichte, wenn ProSieben mich schicken würde, witzigerweise gab es letzte Woche die Unterhaltung dazu, was ist denn, wenn wir jetzt rein können, sollen wir hin? Ich glaube, ich würde als erstes versuchen, ich würde einen Film machen über Widerstand. Mhm. Also ich will wissen, wer sind die Leute, die sich wahrscheinlich an einem der gefährlichsten Orte, an denen du Widerstand leisten kannst, entscheiden, Widerstand zu leisten? Wer hat sich getraut, sich aufzulehnen? Es gab ja mal vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr eine ganz kurze Berichterstattung, die war nur ganz kurz, über eine Gruppe von Menschen, die auf die Straße gegangen ist in Gaza gegen die Hamas. Und es hörte dann auch gleich wieder auf, diese Berichterstattung. Und ich glaube, diese Menschen würde ich gerne treffen, weil ich glaube, von denen kann man wahnsinnig viel lernen.
Möglicherweise sind es aber auch andere Gruppen, die anderweitig bewaffnet sind und sozusagen eigene Interessen verfolgen. Also ich glaube, man sollte nicht sagen, pragmatisch bleiben, ne? Dass das jeder hat dort irgendwie bestimmte Interessen. Ich meine das gar nicht, ne? Also sozusagen abwerten, aber das ist halt einfach, dass die alle Akteure ernst nehmen. Das ist halt einfach um Machtverteilung. Ja. Ich würde gerne als nächstes mal wieder ins Westjordanland länger. Ich glaube, dass wir jetzt einfach sehr, sehr genau auf das Westjordanland, also noch mehr als zuvor auf das Westjordanland werden schauen müssen.
Du hast dir ja Sorgen gemacht, anfänglich in dem Gespräch als Freiberuflerin. Hoffentlich kann ich hier noch genug berichten. Aber eigentlich ist das der Nahe Osten ein unendlicher Quell an Storys und an Berichterstattung. Ja. Also es hört auch, wird nie aufhören. Was wirklich aufhören wird oder weniger werden wird, ist das Interesse daran. Also beide spüren das ja. Also dieses so, während noch vor einem halben, dreiviertel Jahr wirklich alle immer wieder, wir beide auch regelmäßig Folgen gemacht haben, ist es so, die Leute können dann auch nicht mehr. Also aber es gibt ja auch, glaube ich, gerade so eine Art Burnout, so ein Kriegsberichterstattungs-Burnout, weil einfach zu viel überall passiert. Vielleicht ist die Zeit jetzt auch mal wieder gekommen, dass wir aus dem Westen, vielleicht musst du aus dem Westjordanland denn die besten Restaurants, die es dort gibt.
Ja, das geht nicht mehr, also ich habe solche Geschichten ja vor dem 7. Oktober oder also vor der Pandemie gemacht und das ist vieles von dem, was es gab, gibt es halt einfach auch nicht mehr. Ich glaube eher, ich würde argumentieren, wir müssen immer noch sagen, weil darüber haben wir schon mal gesprochen, wir müssen ein bisschen uns daran gewöhnen, dass wir können, dass Krieg halt keine Wahl ist, ob wir uns überlegen, ob wir uns irgendein Buch zu dem Thema auf dem Krabbeltisch da aussuchen und da oder halt vielleicht doch ein Kochbuch, sondern dass das halt einfach immer mit unserer Gegenwart verschmilzt und unserer Realität. Also ich würde mich jetzt, glaube ich, also man muss sich halt mit der Frage auseinandersetzen, was passiert, wenn immer mehr Drohnen über den deutschen Luftraum fliegen und wie schießt man die ab oder schießt man die ab oder wie geht man damit um? Das ist ja nicht, was du dir aussuchen kannst, oder?
Ja, also sind deine Eltern, sind die froh, dass jetzt erstmal so aussieht, als wäre ein bisschen mehr Frieden, dein soziales Umfeld in Deutschland?
Ja, ich hatte in den vergangenen Tagen wenig Zeit für private Gespräche in Deutschland, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber
Mich würde das interessieren, wie sieht denn eigentlich gerade deine Arbeit überhaupt aus? Also bist du so eine komplett eine Schreibmaschine und hackst Text nach Text runter oder gibt es Momente der Kontemplation? Kannst du irgendwie auch mal kurz durchatmen und da unten runtergehen und dir einen Kaffee kaufen und dich ins Straßencafé setzen und Tel Aviv genießen? Oder ist jetzt einfach so, nee, jetzt hier wird geackert?
Hier wird geackert, war jetzt die vergangene Woche.
Das ist eigentlich eine dumme Frage, wenn der Präsident der beiden Staaten bringt den Frieden. Ja, da habe ich mich erstmal ins Café gesetzt und habe mir so einen richtig schönen Orangensaft gegönnt.
Ja, ich bin erstmal nach Griechenland geflogen 3 Tage. Ich dachte, das muss jetzt mal sein. Ich muss auch mal Work-Life-Balance. Nee, ich habe ja mein Buch fertig geschrieben bis Mitte September und dann dachte ich, jetzt brauche ich mal ganz kurz Urlaub, bin 3 Tage weggefahren, dann waren Feiertage und dann ging das mit dem Friedensplan los. Und also der Koffer steht noch im Schlafzimmer. Er ist schon ausgepackt, aber er ist noch nicht wieder verpackt. So ist irgendwie der Zustand.
Gibt es eigentlich so eine Art Timetable, so einen Plan jetzt für die nächsten Tage? Also ich meine, Spiegel Online hat das gerade so wirklich gemacht mit diesen einzelnen so 12.23 Uhr, 13.43 Uhr. Also gibt es eine Idee davon, was in den nächsten Tagen passieren wird und in den nächsten Wochen? Oder ist das alles noch geheim?
Ich glaube, was wir die ganze Zeit sehen, ist ja, dass ganz viel angekündigt wird, was ja eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Und die Frage ist aber, wo man halt nachhaken muss, was davon wird tatsächlich umgesetzt. Und da sind wir wieder ganz konkret bei dem, werden die Leichname der getöteten Geiseln zum Beispiel übergeben? Was passiert, wenn die nicht rechtzeitig übergeben? Wird es irgendwelche übergeben werden? Wird es irgendwelche Sanktionen geben? Wird es irgendwelche Reaktionen geben? Ist es doch so, dass der Krieg sofort weitergeht? Das ist das, was ich nicht höre. Ich höre, dass einfach, wie gesagt, die israelische Seite wirklich vermittelt bekommen hat, jetzt ist Schluss. Und man geht jetzt eher auf Innenpolitik, man geht auf Neuwahlen, aber dieser Timetable kann halt auch an verschiedenen Stellen wieder aus dem Fugen geraten. Und das größte Problem dieses Timetables ist halt, dass er nicht passend ist darauf, dass so viele Dinge in den Verhandlungen noch ungeklärt sind.
Sag mal, du als Profi, als jemand, der sich wirklich auskennt, der die Situation genauestens beobachtet, als jemand, der vor Ort lebt und irgendwie so genau weiß oder zumindest ahnt, was da passiert. Jetzt nach dem Gespräch, nach 44 Minuten mit dir, habe ich trotzdem das Gefühl, das ist eine Pause und nicht das Ende.
Ach so, ja, aber definiere, was für eine Art von Pause. Ist es eine Pause von 3 Tagen? Ist es eine Pause von 6 Monaten?
Es ist eine längere Pause. Ja, es wird eine längere Pause sein. Und dann geht's weiter.
Dann ist die Frage, geht es so weiter wie zwar? Wird die Hamas wieder in der Lage sein, ihre Kurzstreckenraketen irgendwo herzubekommen? Und wir sehen wieder dieses Kurzstreckenraketeneskalation. Oder gibt es wirklich, da gibt es auch israelische Expertinnen und Experten, die sagen, das mit dem Iran ist noch nicht vorbei. Das wird sich nochmal verschieben, was wir jetzt, glaube ich, sehen. Und das ist schon auch ein Moment, wo eine Pause wichtig ist und mal innezuhalten ist, dass die Bedrohungslage, auch wie sie Israel vor dem 7. Oktober hatte, nicht mehr da ist. Und wenn wir gleichzeitig das Gefühl haben, das ist nur eine Pause, was heißt das denn, was als nächstes passiert? welche Bedrohungslagen kommen als nächste.
Also am Ende ist es, die Welt feiert gerade eine Pause. Und Donald Trump hat nicht Frieden gebracht, sondern er hat eigentlich eine, in Anführungsstrichen, eine Pause gebracht.
Ja, aber es ist wirklich verrückt, auch innerhalb von Israel. Vielleicht sind die das einfach auch so gewohnt, dass das das Beste ist, was sie für sich erreichen können. Ich hätte ja auch noch vor 3 Tagen gesagt, so Frieden ist einfach ein Begriff, der hier nicht richtig hinpasst, weil es halt eine Abwesenheit ist von Frieden seit Anfang an. Aber überall war heute, it's time for peace, let's celebrate peace, peace up on Israel. Dass diese Pause reicht schon so für ein Gefühl von Frieden gerade.
Ist es aber nicht gefährlich? Also ist es nicht auch ein Zeichen für einen total verrohten Nahen Osten, dass sowas gefeiert wird? Weil es ist ja, also stell dir vor, niemand würde in der Ukraine zum Beispiel einen Waffenstillstand feiern, sondern das wäre dann, also mich verwirrt es gerade wirklich sehr, dass es so ein Aufatmen hat wie nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es ist noch nichts geschafft, außer dass 20 Geiseln gebracht wurden.
Naja, und dass das Sterben und Töten erstmal von israelischer Seite in Gaza aufhört, also dass es jetzt dort nicht, das keine...
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll, weil natürlich hast du recht und mit deinen Fragen, die Frage ist sozusagen, möchtest du eine Lösung haben, die ideal ist, oder möchtest du eine Lösung haben, die erstmal dafür sorgt, dass es nicht schlimmer wird, als es gerade war oder als es gerade ist? Und das ist eins auch der ganz großen Dilemma, um die sich immer alles dreht im israelisch-palästinensischen Konflikt. Also du hattest ja vor dem 7. Oktober wahnsinnig viele Menschen, die zu Recht gesagt haben, wir sehen eine Normalisierung der Besatzung, wir sehen auch auf palästinensischer Seite im Westjordanland Menschen, die sich damit arrangiert haben, arabische Israelis, die sich mehr nach der privaten Sicherheit, nach Wohlstand sehnen. Du hattest die letzte Nicht-Netanyahu-Koalition, war eine Koalition mit einer arabischen Partei, die ganz klar gesagt hat, das Erste, was wir lösen wollen, ist die Situation der arabischen Israelis, also der Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft in Israel, dass es denen gut geht, dass die Crime-Raten in ihren Städten und Stadtteilen runtergehen, dass die mehr Geld kriegen, um ihre Communities besser zu versorgen. Und dann, wenn wir das auf die Reihe kriegen, gucken wir uns den israelisch-palästinensischen Konflikt an. Und mit dieser Ansage ist der Vorsitzende der Partei wirklich unterstützt worden. Also er ist auch angefeindet worden, aber er ist auch unterstützt worden von arabischen Israelis. Und das war so das, was man, glaube ich, als Zustand von, ja, was wie gesagt auch überhaupt nicht ideal ist, weil wir sehen ja, was am Ende passiert ist. Aber am Ende ist was passiert, was halt auch, glaube ich, fraglich ist. Also ich bin heute nochmal gerade draußen gewesen und da waren irgendwie verschiedene arabische Familien, die haben einfach gefeiert. Und wenn ich hier in der Nachbarschaft gesprochen habe, haben viele sich in den letzten 2 Jahren nicht getraut zu feiern, weil sie sich einfach schlecht gefühlt haben, angesichts dessen, was in Gaza passiert. Und ne, also wie gesagt, wie soll man da rauskommen? Kann man mit einer Ideallösung rauskommen oder kommt man wieder zurück zu dieser Pause und dann wird es wieder schlimmer?
Sag mal, wird es eigentlich diese polarisierte, also die Gesellschaft in Israel ist ja auch polarisiert, wie viele andere westliche Gesellschaften polarisiert sind gerade, wird es zu einer Besserung kommen oder ahnst du, dass es nochmal eskalieren kann? Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, diese Proteste, die es ja gab, bevor der Krieg ausgegangen
ist. Du meinst aber jetzt außerhalb Israel, du meinst sozusagen innerhalb der Debatte über, ehrlich, bin ich ganz
verzweifelt. Also in Israel die Polarisierung.
Ach so, in Israel die Polarisierung. Nee, da habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die einfach damit rechnen, dass die Proteste an der Kaplan, also das ist die im Zentrum von Tel Aviv, dass die viel entschiedener noch werden. Und dass sich nach einer Phase von Ruhe jetzt diese ganze Wut auf Netanyahu nochmal ganz anders entladen könnte. Es gibt auch ein anderes Szenario. Nach vielen Kriegen, das ist so eine generelle Beobachtung hier, die ich festgestellt habe, ist, dass man einfach traumaklassisch das einfach wegschließt und nicht mehr sich damit beschäftigt und sich ein bisschen detached davon und dann einfach irgendwie nach Ferne guckt und dann endlich mal nach Griechenland fliegt. So. Und halt, es kann aber, wie gesagt, auch dazu führen, dass sich dann endlich diese ganze Wut entlädt. Und dass die Spaltung,
Am Ende ist eine ganz, ganz serviceorientierte Frage. Kann man denn jetzt eigentlich wieder Urlaub machen in Israel? Weil viele Menschen aus Deutschland machen gerne Urlaub in Israel.
Und dann wunderst du dich, warum du als Pro-Israelisch gehst.
Nee, ich frage zum Beispiel für meine Mutter und meinen Vater, die einfach gerne Urlaub in Israel gemacht haben. Und
nee, ich finde es ja richtig. Ja.
Mein Vater ist ein Linker, also der auch mit der passenden Einstellung, aber trotzdem macht er gerne Urlaub.
Der war ein ostdeutscher Linker.
Das stimmt.
Oder? Ja, das ist schon was anderes. Also das ist ja dann, ich meine es überhaupt nicht. Ich meine es sozusagen, ich finde es ja richtig. Eigentlich ist es ja eine total berechtigte Frage, dass man wieder in Israel Urlaub machen kann. Das meine ich mit diesem zu selbstkritisch sein. Das war ja schon wieder so in Vergessenheit geraten, dass so weit der Diskurs war, dass man auf jeden Fall alles, was mit Israel zu tun hat, dass es total legitim ist und in Ordnung ist, alles zu boykottieren. Und jetzt redet man plötzlich wieder davon, in Tel Aviv am Strand zu liegen. Und ich bin der Meinung immer noch, dass wenn man sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt auseinandersetzen möchte und man kann zu welcher Entscheidung auch immer am Ende kommen, aber man sollte sich zumindest einmal in Tel Aviv an den Strand gelegt haben. Und ich glaube, da ist es jetzt wirklich eine ganz praktische Frage, wann die Flüge wieder gehen. Im Moment ist es einfach wieder wahnsinnig teuer. Also es gibt halt fast keine Flüge. Und alle, die kommen, sind Journalisten, um jetzt endlich nach Gaza zu kommen und zu berichten, was hier passiert ist.
Steffi, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn du nach Gaza kommst und wenn wir beide dann nochmal sprechen können über deine Eindrücke, die du vor Ort hattest.
Das machen wir. Ich freue mich, mit dir wieder zu sprechen und wünsche dir noch eine schöne Zeit in Amerika.
Ich grüße die Air Force One, wenn sie hier über Philadelphia fliegt.
Genau, winkst du dann einfach mal so. Ja. Aber es ist bestimmt auch spannend gerade. Also das.
Ja, lass dich noch kurz laufen, dann können wir die Hörerinnen und Hörer darauf. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern Abend mit einem Proud Boy gesprochen, der im Gespräch irgendwie gekippt ist. Das habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Der dann irgendwann festgestellt hat, irgendwie, also der am January 6 dabei war, der zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, der einer von den 12 ist, die nicht begnadigt wurden, aber freigelassen wurden. Sprich, er hat überhaupt keine berufliche Perspektive mehr und der saß dann in dem Gespräch da und irgendwann meinte er dann irgendwie, er bereut es doch. Ich habe ihn mal am Anfang gefragt und er hat dann gesagt, ich bereue es nicht. Und Ende des Gesprächs war dann so, okay, eigentlich bereue ich es. Und da war eine so tiefe Traurigkeit, weil er einfach verstanden hat, dass er sich ideologisch instrumentalisieren lassen hat und das hat ihm einfach seine Freiheit gekostet.
Aber bereut er es, weil er seine Freiheit verloren hat oder bereut er es, weil er verstanden hat, dass die Ideologie Quatsch ist, für die er seine Freiheit verloren hat?
Also ich glaube, die Ablehnung, was Muslime betrifft, ist immer noch fest verankert in dieser Person. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel erwarten von den Menschen mir gegenüber, aber auf jeden Fall hat er es bereut, weil er verstanden hat, dass er irgendwie einem Sauf- und Männerclub gefolgt ist und dieses Folgen hat einfach wahnsinnige Konsequenzen. Und ich glaube, dass das zu realisieren, dass man Verantwortung für sein eigenes Verhalten übernehmen muss, das war, glaube ich, das, was da stattgefunden hat in dem Gespräch. Insbesondere, weil wir danach noch in eine Kneipe gegangen sind mit seinen Proud Boys-Freunden. Und er eigentlich gemeint hat, er hat die jetzt in 3/4 Jahr nicht gesehen. Und ich meinte so zu ihm, na gut, wir müssen die auch nicht treffen. Und er meinte, nee, es wäre mir schon wichtig, dass du die einmal kennenlernst. Und dann stand ich dann halt mit diesen Proud Boys in der Kneipe und es war, also wie stellt man sich das vor? Das ist so ein bisschen so wie, also die haben so, das ist immer so humorig. Also es ist so wie so Mario Barth auf Crack. So reden die mit einem. Also das ist sehr unangenehm, weil sie dann einfach sehr rassistisch, homophobe Witze die ganze Zeit machen. Und aber das dann immer so, ist ja nur Spaß. So. Mhm. Und du, in einem Interview kannst du damit ja gar nichts anfangen. Was, dann meine ich so, ja, das ist ja nicht. Ich sage, die einzige Reaktion, die ich dann immer habe, das ist aber nicht witzig. Und das ist auch kein Spaß, sondern ihr verletzt Menschen. Und dann kriegst du als Antwort eben, ja, du bist halt ein Schwuchtel. So.
Und dann
so
lachen
reden
alle.
Die mit einem. So. Und dann lachen alle. Und dann weiß ich nicht so, dann, das ist halt so eine ganz. Und dann stand eben dieser Mann, den ich vorher interviewt habe, dort und war ganz betreten. Und das war alles sehr interessant. Aber das ist eine andere Geschichte und ein anderer Film. Nur als kleinen Einblick in die Arbeit, die hier stattfindet, die tatsächlich wirklich sehr aufregend und spannend ist.
Aber klingt toll.
Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
Tschüss, Hörerinnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.